Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ich habe 2 Hunde, ich habe 6 Katzen, 10 Meerschweinchen, 2 Wasserschildkröten, 2 Landschildkröten und einen kleinen Miniteich auf der Terrasse mit Goldfischen.
Uiuiui, da wird was los sein in diesem Haushalt. Leben mit Tieren. Es müssen ja nicht so viele sein, aber ein Leben ohne, das können sich viele überhaupt nicht vorstellen. Ein Leben ohne einen tierischen Freund an der Seite, ein Tier zu Hause. Für viele wird das dann schnell der beste Freund. Und darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit. Über Menschen und ihre Tiere. Das sind in Deutschland, wenn wir über Tiere zu Hause sprechen, vor allem Hund und Katze. Hinzu kommen die kleineren Vertreter wie Kaninchen, Hamster, Wellensittich und Co. Was bedeuten Ihnen Tiere? Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier? Das interessiert uns. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Enzminger, freue mich auf Ihre Anrufe. Ja, beste Freunde, Menschen und ihre Tiere, darum also geht es heute. Und hören Sie mal, was mein Kollege Matthias Sommer so alles zu dem Thema erzählt bekommen hat von Bekannten und Passanten.
Man ist nicht alleine. Mir macht es auch total Spaß, die zu beobachten, die zu versorgen. Und es ist irgendwie immer etwas los.
Ich habe eine europäisch Kurze, die heißt Mia, ist uns vor 12 Jahren hinterhergelaufen, hat uns so auf gut Deutsch einfach ausgesucht. Und was mir die Katze bringt, da kann man auch eine Mutter fragen, was das Kind für sie bringt in dem Fall. Also es ist einfach wirklich ein Goldschatz, den ich nicht mehr wegdenken kann, der einfach nur Freude bringt. Dass sie einfach auch von sich aus jeden Tag wieder nach Hause kommt und sich freut und auf ihren Namen hört, das ist für mich ein Zeichen genug, dass ich sagen kann, dass die Liebe, die ich gebe, auch wieder zurückkommt, und das sieht und merkt man einfach.
Der Lucky, den haben wir uns angeschafft, weil ich viel Bewegung brauche. Die ganze Familie liebt diesen Hund und deshalb ist er jetzt schon 8 Jahre bei uns. Der ist immer da, der freut sich, wenn man nach Hause kommt, und man baut ein wirklich sehr gutes Verhältnis zu seinem Tier auf. Es macht uns einfach Spaß.
Das Besondere an Haustieren ist, dass es sie nicht interessiert, wer du bist oder wie du aussiehst. Ja, das ist halt wie ein bester Freund. Das sind ja im Prinzip schon Familienmitglieder auch. Nur halt, die können dann nicht antworten, aber im Prinzip sind sie in ihrer eigenen Art da, um einen zu trösten und sowas dann, ja.
Wenn der Hund weg wäre, würde uns ein Familienmitglied fehlen.
Wie ein bester Freund, wie ein Familienmitglied, unsere Haustiere. Was für ein Verhältnis haben Sie dazu? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Nachricht an lebenszeit@deutschlandfunk.de, dann auch gerne mit einer Rückrufnummer. Beste Freunde, Menschen und ihre Tiere. Mit dabei sind heute Dr. Carola Otterstedt. Sie ist Autorin und im Vorstand der Stiftung Bündnis Mensch und Tier aus Bremen uns heute zugeschaltet. Grüße Sie.
Hallo, grüße Sie alle.
Ja, und neben Ihnen im Studio in Bremen, da sitzt Katrin Feldbrücke vom Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Julia Blüher. Sie ist Tierpsychologin aus Sinzig, und schön auch, dass Sie da sind.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Julia Blüher, Sie sind über einen Umweg, muss man sagen, ja zur Tierpsychologie eigentlich gekommen. Das hat Sie aber nach Ihrer Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfen und Jahren der Bürotätigkeit da ziemlich hingetrieben. Wie ist Ihr Verhältnis zum Tier?
Ja, das ist richtig. Ich war zuerst als Rechtsanwaltsgehilfin tätig, weil damals nach der Schule für mich es wichtiger war, erstmal sofort etwas Praktisches zu starten, statt weiter zu studieren. Aber der Wunsch wurde dann in den laufenden Jahren viel größer, dann doch letztlich mit Tieren zu arbeiten. Und so habe ich das Studium der Ethologie aufgenommen, um dann später als Tierpsychologin Menschen und Tieren zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Das heißt, Sie haben schon ein Bedürfnis, auch mit Tieren zu arbeiten.
Mit Tieren zu arbeiten, vor allem aber mit Tieren zu leben. Also ein Leben ohne Tiere ist für mich gar nicht vorstellbar. Das gehört mit dazu.
In Ihrem privaten Alltag, wie sieht es da aus? Welche Tiere umgeben Sie?
Bis vor kurzem waren es Pferd und Hund. Und früher als Kind natürlich Katze, Fische, Meerschweinchen, so die ganze Palette, die man eigentlich so an den gängigen Haustieren kennt. Zurzeit jetzt eher keins. Da sind die Kinder im Vordergrund.
Was nicht heißt, dass wieder eins kommt.
Auf jeden Fall kommt da noch mal was.
Eine Stiftung, die sich für ein Bündnis zwischen Mensch und Tier einsetzt, Carola Otterstedt, weil wir kein so gutes Verhältnis zum Tier haben. Was treibt Sie zu Ihrer Arbeit an?
Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, wir leben ja mit Tieren eben daheim, in der Familie, aber natürlich auch in der Landwirtschaft, in der Landschaftspflege, im Naturschutz und natürlich mit allen Wildtieren um uns herum, mit der Spinne Emma, die durch unser Wohnzimmer krabbelt zum Beispiel. Das Bündnis Mensch und Tier begründet sich tatsächlich unter anderem auch aus dem Alten Testament. Da finden wir ein ganz spannendes Bündnis zwischen Mensch und Tier. Als Stiftung arbeiten wir präventiv, das heißt, wir versuchen, Instrumente zu schaffen, die es uns erlauben, dass Mensch und Tier gar nicht erst in Not geraten, wir also nicht den aktiven Tierschutz wirklich umsetzen müssen, dass der heute immer noch nötig ist, wissen wir alle, aber wir versuchen da noch einen anderen Weg zu gehen, eben der Prävention, also ein grundpositiver Weg, Mensch-Tier-Beziehungen zu vermitteln.
Sie haben meinem Kollegen Alfred Schmitz im Vorgespräch gesagt, dass Sie selbst kein Haustier haben, weil Sie so viel unterwegs sind. Wenn Sie mehr zu Hause wären, angemessen Zeit hätten, welches Tier wäre dann bei und mit Ihnen?
Da habe ich tatsächlich meine Schwierigkeiten. Ein Heimtier zu halten ist immer dann spannend, wenn ich eine gute Beziehung zu dem Tier habe. Und das ist für mich persönlich vollkommen unabhängig davon, was für eine Tierart es ist. Es kommt mir immer auf die Tierpersönlichkeit drauf an. Ich hatte eine Zeit lang ein Eichhörnchen zu versorgen, was aufgepäppelt werden musste und in die Freiheit wieder entlassen wurde. Das ist eine ganz spannende Interaktion. Ich glaube, es hat nicht nur bei mir was damit zu tun, dass ich viel auf Reisen bin, sondern dass ich das enorm schätze, jeden Tag wieder anderen Tierpersönlichkeiten, Gott sei Dank wegen meines Berufes, wirklich zu begegnen. Das finde ich eine Bereicherung, genauso wie ich es eine Bereicherung finde, menschliche Persönlichkeiten zu begegnen. Mhm. Da ist der Besitz für mich nicht so das primäre Ziel.
Der Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft, der wurde vor gut 20 Jahren gegründet und Sie beschäftigen sich da, Katrin Feldbrügge, mit den sozialen Beziehungen zwischen Menschen und Heimtieren. Heimtiere, sagen Sie, in Unterscheidung zu Haustieren, wie unterscheiden Sie das?
Genau, das ist im Prinzip kein Unterschied. Wir haben den Begriff Heimtiere damals in den 80er Jahren gewählt, weil das eben der Begriff ist, der in der Veterinärmedizin genutzt wird und auch in der Wissenschaft. In Zeiten von Google ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, aber es hat sich so etabliert. Wir meinen aber tatsächlich das Haustier.
Und von den Erkenntnissen dieses Forschungskreises werden wir sicher auch noch profitieren. Was haben Sie persönlich für ein Verhältnis zu Tieren, zu Heimtieren?
Ja, ich glaube, ich bin auch der Prototyp für die These, dass Menschen Tiere brauchen. Also ich habe mich auch mein ganzes Leben lang schon immer instinktiv umgeben mit Tieren. Vom Kaninchen als Kind, Meerschweinchen, Mäuse, Schildkröten. Dann hatten wir einen Hund, eine Katze und jetzt bin ich beim Islandpferd angekommen, das mich schon seit 8 Jahren begleitet.
Also das nennen Sie dann, also ist Ihr Heimtier, kann man das so sagen?
Irgendwie ja, auch wenn es natürlich in einem Stall lebt, in artgerechter Haltung mit anderen Islandpferden zusammen. Aber wir haben schon, würde ich mal behaupten, einen engen Draht zueinander.
Warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, sich ein Tier ins Haus zu holen? Was sagen da Ihre Untersuchungen?
Dafür gibt es tatsächlich sehr viele Gründe. Ich denke, ein ganz wichtiger Grund ist, dass Menschen sich einfach sehr wohlfühlen können mit Tieren. Es gibt die sogenannte Biophilie-These, das besagt, dass es eben also in unserer Natur liegt, dass wir uns mit Tieren und Natur umgeben wollen. Und umso naturentfremdeter unser tägliches Leben ist mit Smartphones und Computern und U-Bahnen und Flugzeugen, umso mehr haben wir vielleicht auch das Bedürfnis nach diesem kleinen Stück Natur zu Hause.
Das klingt aber durchaus auch ein wenig egoistisch. Da möchte ich noch eine Mail auch in diesem Zusammenhang zitieren von Georg Dovermann, der uns geschrieben hat. Tierhalter, die es mehreren Hunden und Katzen zumuten, in engen Miet- und Mehrfamilienhäusern ihr Dasein zu fristen, die Katzen damit quälen, dass sie in ihrem Leben nicht eine einzige Maus fangen dürfen, die ihren Katzen Glöckchen dann auch noch anhängen, damit sie keine Nester ausnehmen und die Hunden den Hunden Mäntelchen anziehen, obwohl sie naturbedingt gegen Kälte geschützt sind. Er macht noch ganz viele Aufzählungen. Die Tierhaltung, gerade wie sie in Deutschland praktiziert wird, ist Tierquälerei auf höchstem Niveau. Viele Kinder wären froh, wenn ihnen so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht würde. Wenn Sie das hören, würden Sie sagen, es hat schon auch bei dem einen oder anderen durchaus etwas sehr Eigennütziges, ein Tier zu halten?
Also jeder von uns macht natürlich nur Dinge, die für einen selbst auch gut sind, denke ich, dass das immer der primäre Antrieb ist. Aber natürlich ist es total wichtig, dass die Tierhaltung immer artgerecht ist und dass jedes Tier eben wirklich auch den Auslauf und die Sozialkontakte bekommt, die es benötigt. Man tut sich auch selber keinen Gefallen, wenn man ein Tier nicht gut hält. Weil die positiven Effekte, die wissenschaftlich bestätigt sind, zum Beispiel, dass man beim Streicheln eines Tieres sich Blutdruck und Herzfrequenz senken und eben, dass Stresshormone weniger ausgeschüttet werden, dafür aber eben Glückshormone erzeugt werden. Das passiert nur, wenn das Tier auch zufrieden ist. Und wenn ich also einen Hund habe, der eben nicht zufrieden ist und glücklich ist, dann wird er mir auch nicht das entgegenbringen, was ich eben brauche, um mich selbst auch gut zu fühlen.
Julia Blüher als Tierpsychologin, nur ein zufriedenes Tier kann uns die Zuneigung und Nähe geben, die wir uns auch suchen?
Das denke ich auch. Ein Tier, welches unter großer Angst leidet oder sehr aggressiv ist, ist natürlich im Umgang auch nicht gut zu handeln. Und das ergibt sich dann von selbst, dass es einfach dann sehr schwierig ist, da auch positiven Effekt rauszuziehen.
00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir haben schon einige Anrufer gehabt und ein Anrufer ist auch schon in der Leitung. Schönen guten Morgen, Bernhard Hopfauer.
Ja, guten Morgen.
Sie möchten uns etwas über Ihre Tierhaltung erzählen.
Ja, ich habe seit 2 Jahren 5 Hühner und seit diesem Jahr noch 3 Hühner dazu bekommen in Naturbrut und freue mich jeden Tag an diesen Haustieren.
Und Sie sagen,
was mir besonders daran gefällt, ist, dass diese Hühner ganz im Moment leben. Die können genießen, die können sich Ruhe gönnen. Und für mich bedeutet das, die Welt bleibt nicht stehen, auch wenn ich mal eine Pause mache.
Wo und wie halten Sie die Tiere?
Ja, ich wohne am Ortsrand und habe eine Baumwiese dazu.
Und das heißt, Sie sitzen manchmal am Rande dieser Wiese und schauen Ihren Hühnern zu?
Ich sitze mittendrin und schaue zu. Ja, die Hühner freut es und mich freut es auch. Die kommen dann drumherum, scharren und picken und ja, es ist ein Geben und Nehmen dann.
Und Sie würden sagen, das heißt, dass da eine Beziehung auch entstanden ist, also dass die Tiere Sie erkennen, dass sie sich auch freuen, wenn Sie da sind?
Ja, den Eindruck habe ich. Bei Hühnern ist es ja so, die können bis zu 40 Artgenossen erkennen und der das Futter bringt ab und zu, den erkennen sie auf jeden Fall. Mich erstaunt es, wie sie schon von Weitem bemerken, dass da jemand kommt. Also die Hühner haben so einen Vibrationsalarm, denke ich. Und da freue ich mich dann, wenn sie schon gackernd gelaufen kommen, wenn sie mich dann um die Ecke kommen sehen.
Bernhard Hopfauer, ich danke Ihnen, dass Sie uns das geschildert haben. Es ist insofern ja auch ganz bemerkenswert, weil Hühner sicherlich nicht das alltägliche Haustier in Deutschland sind. Das sind dann doch eher die Katzen und die Hunde. Zumindest geben die Zahlen das so wieder, die man da so zu lesen bekommt. Carola Otterstedt, wenn Sie das hören, Sie leiten die Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Ist das etwas, wo Ihnen das Herz aufgeht, wo Sie sagen, ja, das ist die Beziehung, die Sie sich vorstellen? Artgerecht und nah? Mhm.
Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Ich bin sehr dankbar über den Hörer, der gerade angerufen hat, weil er zeigt eigentlich den Trend, den wir seit einigen Jahren sehen, dass Menschen wieder Haustiere an ihr eigenes Leben binden und heranlassen. Also Haustiere ist ja der Begriff für Heim- und Nutztiere. Wir haben eben ein bisschen mehr über Heimtiere gesprochen, die tatsächlich zu Hause im Heim wohnen oder das Freizeittier, der ist Isländer Pony. Aber Nutztiere verbinden wir häufig eigentlich eher mit vielleicht landwirtschaftlicher Haltung, Intensivhaltung, Biohaltung. Und dieser Herr hat eben sehr schön gesagt, was seit einigen Jahren ist, wieder Nutztiere hinterm Haus zu halten. Und er war ja wunderbar informiert über und hatte Fachkenntnisse zu den Tieren. Und das ist natürlich eine tolle Grundlage. Und er hat auch verstanden, die Tiere zu beobachten, zu schauen, was sind die Bedürfnisse seiner Hühner, selbst sich zu reflektieren, wie wirkt das auf mich? Endlich kann ich auch mal wieder eine Pause machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil die Hühner zeigen mir, was es heißt, im Hier und Jetzt zu sein. Ich denke, dass nicht allein das Futter das ist, was die Hühner zu ihnen kommen lässt, sondern eben die Beziehung. Dass wir auch wissen, wo kraule ich das Huhn eigentlich ganz gerne, was mag das Huhn, wie ich mich verhalte. Wir vergessen im Moment noch ein bisschen, dass sie auch mentale Beschäftigung brauchen. Also die lieben das auch, über Hindernisse zu springen oder kleine andere mentale Übungen zu machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Mensch-Huhn-Beziehung gestaltet werden kann. Wunderbares Beispiel.
Ja, Katrin Feldbrügge, Frau Otterstedt hat es ja gerade auch gesagt, es verändert sich was immer noch in unserer Gesellschaft, auch in der Beziehung zum Tier, was man auch an diesem Beispiel erkennen kann. Was würden Sie sagen, wie hat sich das in den zurückliegenden Jahrzehnten gewandelt?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass Mensch und Tier schon immer eine enge Beziehung hatten, aber sicherlich auch immer eine ambivalente Beziehung. Also das fing ja an mit Kulturen und Religionskreisen, die Tiere verehren. Dafür sind dann andere Tiere aber wieder unrein. Und bei uns in den westlichen Ländern kann man auf jeden Fall sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben mit dem wachsenden Wohlstand eben auch mehr die Möglichkeit kam, ein Tier wirklich als Familienmitglied auch in den Kreis der Familie aufzunehmen. Also ein Hund ist eben seit den letzten Jahrzehnten nicht mehr primär der Beschützer oder der Wachhund oder vielleicht der Jagdbegleiter, sondern eben wirklich der Gefährte und der Sozialpartner. Genauso die Katze, die früher natürlich eher die Mäuse fangen sollte und heute ja doch hauptsächlich bekuschelt wird und sich auch gerne bekuscheln lässt. Da hat es also einen großen Unterschied gegeben und wir sehen es auch in den Zahlen zu den Tierpopulationen. Es gibt also immer mehr Hunde und Katzen. Mittlerweile sind es knapp 15 Millionen Katzen in Deutschland, knapp 10 Millionen Hunde. Wohingegen andere Tierarten eher leicht zurückgehen, wie zum Beispiel Kleintiere, weil eben doch der Trend eher dahin geht, dass man sich eben mit einem Tier umgibt, mit dem man wirklich gut in Interaktion treten kann und dass man auch nicht in einem Käfig halten muss. Also das finde ich ganz schön.
Das wäre vielleicht auch meine Frage. Darf ich da gewesen. Vielleicht gerade ergänzend noch was zu sagen?
Carola Otterstedt.
Ja, sehr gerne. Das zeigt so ein bisschen, wir haben auf der einen Seite die Heimtiere, die jetzt gerade von der Kollegin angesprochen wurden, aber am Beispiel Hund kann man ganz schön zeigen, dass sich da doch auch eine Veränderung gegeben hat. Wir haben neben dem Familienhund heutzutage wieder Hunde, die einen Job haben. Herdenschutzhund, Arbeitskollegen im Schutzbereich, Wachhunde, Arbeitskollegen im tiergestützten Interventionsbereich. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu begreifen, warum sich unser Tierbild in der Gesellschaft so stark verändert. Wir bekommen einen anderen Respekt gegenüber einem anderen Wesen, was tatsächlich eine Aufgabe erfüllt. Eben nicht nur die Aufgabe ist, Begleiter eines Menschen zu sein, sondern tatsächlich eigenständig aufgrund seiner Talente auch eine Aufgabe erfüllt. Und das finde ich ganz wichtig für den Aspekt veränderbares Tierbild in unserer Gesellschaft.
Das bedeutet, da kann man gleich zum Verhältnis zu Nutztieren, glaube ich, auch anschließen. Wir haben natürlich auch ein ambivalentes Verhältnis zu Nutztieren, aber wie Frau Otterstedt sagt, es sind eben auch in der tiergestützten Intervention glücklicherweise eben auch nicht nur Hunde und Kaninchen und Meerschweinchen, die viel mehr eingesetzt werden, sondern eben auch das Huhn, das eben sehr intelligent und anhänglich sein kann. Oder ein Schwein, was gerade bei dementen Menschen zum Beispiel tolle Erinnerungen wecken kann und das Kommunikationsvermögen dann fördert. Oder auch die Kuh beispielsweise. Also jedes Nutztier hat natürlich auch seine eigenen Eigenarten, die es sich eben auch so einzusetzen lässt, was man vielleicht dann auch gerade zeigen möchte.
Da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, auch gerade auf dieses ambivalente Verhältnis. Wir sprechen heute über den besten Freund, Menschen und ihre Tiere hier in der Lebenszeit. Da gibt es sicherlich auch noch einige kritischere Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir werden da weiter auch Ihre Anrufe entgegennehmen. Wählen Sie die 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, bundes- und europaweit übrigens, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ein Beispiel, wie man etwa Katzen halten kann, das haben wir jetzt für Sie.
Ich mag Katzen, weil Katzen sind so ehrlich. Ja? Ich habe so das Gefühl, wenn sie Bock auf dich haben, haben sie Bock auf dich, wenn nicht, dann nicht. Du kannst 3 Stunden mit der Katze knutschen, gehst kurz aufs Klo, nach 5 Minuten kommst du wieder, die Alte erkennt dich nicht mehr. Komm her.
Nee, lass mich in Ruhe.
Komm her. Ich bin ein Herrchen.
Nee, ich will dich nicht.
Was?
Ich habe Kopfschmerzen. Hä?
Und die essen ja auch nicht alles. Also Katzen zu füttern ist relativ anspruchsvoll. Ja? Ich muss mal auf 2 Katzen aufpassen. Ich musste die füttern. Ich musste 8 Dosen aufmachen, bis dir mal eine Geschmacksrichtung gefallen hat. Ich so, Dose 1. Gefällt euch nicht, Dose 2. Dose 3. War das gerade die Mittelkralle?
10.35 Uhr, weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir heute sprechen über beste Freunde, Menschen und ihre Tiere. Welche Beziehungen haben wir miteinander, zueinander? Ja, und da haben wir eben noch ein Beispiel gehört. Der Comedian Kaya Janar hat sich so seine Gedanken über Katzen gemacht. Also wie halten wir die Tiere, wie leben die Tiere bei uns? Und da entsteht ganz oft ein sehr, sehr inniges Verhältnis, Hunde, Katzen. Aber sie werden ja nicht so alt wie wir Menschen. Und wenn das geliebte Heim bzw. Haustier dann irgendwann einmal stirbt, dann stellen sich viele auch die Frage, wo können wir unsere Tiere lassen? Zumal ja nicht selten der Hund oder die Katze durchaus ein Wegbegleiter geworden ist, vielleicht sogar der letzte im eigenen, schon fortgeschrittenen Alter. In Hamburg können sich Tierbesitzer in Zukunft gemeinsam mit ihrem Haustier beerdigen lassen. Ein entsprechendes Gesetz hat die hamburgische Bürgerschaft Ende Oktober beschlossen. Somit wird es jetzt erlaubt, die Urne mit der Asche des Tieres in einem vorab reservierten Grab beizusetzen. Und später kann man sich dann selbst dort bestatten lassen. Norbert Fischer ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Er ist Honorarprofessor am Institut für Volkskunde, Kulturanthropologie sowie Privatdozent für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte am Historischen Seminar der Universität Hamburg. Langer Titel. Guten Morgen nach Hamburg.
Ja, guten Morgen.
Tod und Trauer. Damit beschäftigen Sie sich intensiv. Mensch-Tier-Bestattung, die Idee ist ja nicht neu. Es wurden ja auch in der Geschichte Tiere schon mit beigesetzt. Wo sehen Sie die Ursprünge?
Ja, es gab zunächst die Tierbestattung bei Fürsten, bei Adligen, bei Königen. Bekannt ist das Beispiel des preußischen Königs Friedrich II., der seine Windhunde im Schlosspark von Sanssouci hat beisetzen lassen. Auch die Fürstenfamilie in Putbus auf Rügen hat Hundegräber in ihrem Park. Gustav Mahler hat seinen Hund beisetzen lassen, aber die eigentlichen Anfänge von organisierten Tierbestattungen liegen in der Zeit um 1900, als in der Nähe von Paris in Asnières-sur-Seine der erste europäische Tierfriedhof eingeweiht wurde, den es bis heute gibt.
Und es gibt ja auch Grabbeigaben. Waren da auch schon mal Tiere mit im Familiengrab?
Natürlich, das hat man haben Archäologen nachgewiesen, dass es immer wieder einzelne Tiere gab, die dem Grab beigegeben wurden. Und bis heute ist es ja so, dass wenn Tiere beigesetzt werden, sie häufig als Grabbeigaben dekliniert werden. Das hamburgische Gesetz regelt das jetzt erstmals anders, dass also auch offiziell eine Tierbestattung möglich ist. Allerdings gibt es gemeinsame Mensch-Tier-Bestattung in Deutschland schon seit 2015, als in Essen und in Braubach bei Koblenz die ersten Mensch-Tier-Grabstätten eingerichtet wurden. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Mensch-Tier-Bestattung und der Zentralfriedhof in Wien hat seit Sommer diesen Jahres eine Fläche für Mensch-Tier-Bestattung freigegeben.
Und Sie sagen seit 2015 hier in Deutschland die Mensch-Tier-Bestattung. Das zeigt uns aber auch, dass es doch eine jüngere Erscheinung ist. Und was sagt uns das auch über unsere Gesellschaft?
Also es ist eine Erscheinung der Tierbestattung, wenn sie mit viel Emotionen verbunden ist, die wir seit etwa 20, 30 Jahren kennen. Es gibt ja inzwischen auch rund 200 Tierfriedhöfe in Deutschland. Es zeigt uns einfach, dass die Emotionalität, die früher in die klassische Kernfamilie, in den Lebenspartner, die Lebenspartnerin, in die Kinder ging, heute teilweise auf die Tiere projiziert wird. Und das kann man ja auf den Grabsteininschriften auf Tierfriedhöfen sehen, er war mehr als ein Hund oder sie war mehr als eine Katze. Das zeigt ja den hohen symbolischen, den hohen emotionalen Wert, den Tiere inzwischen für das gesellschaftliche Zusammenleben und auch für unsere seelische Befindlichkeit haben.
Das heißt aber auch, dass es durchaus auch möglicherweise ein Ersatz für etwas ist, was man im Leben sonst nicht unter den Menschen gefunden hat?
Ich denke, wir sehen überall, auch im Bereich von Tod und Trauer, dass die Emotionalität nur eines Ventils bedarf, um sich auszudrücken. Und von daher ist es nur folgerichtig, dass Menschen jetzt mit einem Tier, das ihnen wichtig war, auch nach dem Lebensende zusammen sein wollen. Wenn man die Grabsteininschriften auf den bisherigen Tierfriedhöfen oder auf den gemeinsamen Grabstätten von Mensch und Tier mal analysiert, dann kann man sehen, wie viel Emotionalität hinter dieser Beziehung steckt.
Die Vorstellung, dass das Heimtier mit Herrchen oder Frauchen im selben Grab beigesetzt werden können, die gefällt ja nicht jedem. Die katholische Kirche hat da ein Problem mit Blick auch auf unsere Bestattungstraditionen. Würden Sie sagen, durchaus verständlich?
Ja, einerseits, weil die Kirchen natürlich sagen, ein Tier hat keine Seele, dennoch sind sie Gottes Geschöpfe und es gibt durchaus unterschiedliche Standpunkte. In der katholischen Kirchenzeitung für Hamburg beispielsweise war jüngst zu lesen, anlässlich des neuen hamburgischen Bestattungsgesetzes, dass man es durchaus toleriert, dass Menschen den Wunsch haben, sich mit ihrem Tier gemeinsam bestatten zu lassen. Auch die protestantischen Landeskirchen haben da durchaus eine differenzierte Meinung. Also die Ablehnung ist nicht einhellig.
Und auf den Friedhöfen sollen dafür ja auch spezielle Flächen bereitgestellt werden, um die Gefühle derer nicht zu verletzen, die mit eben solchen Bestattungsformen dann doch nicht einverstanden sein könnten. Das hat zumindest die umweltpolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Rathaus, Ulrike Spahr, angekündigt. Fast die Hälfte der Deutschen sprechen sich laut Umfragen grundsätzlich für eine solche Mensch-Tier-Bestattung aus, das Tier neben dem Menschen bis in den Tod vereint. Warum würden Sie sagen, Sie haben es ja schon angedeutet, bedeutet das doch offensichtlich einigen so viel?
Ja, ich denke, es ist die neuartige Beziehung, die ja von den Kolleginnen auch schon angesprochen wurde, dass wir in den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, eine immer stärker ausgebaute emotionale Nähe zu den Heimtieren haben, die inzwischen fast zu einem Partnerersatz geworden sind. Und was früher das Familiengrab als klassische Bestattungsform war, wird vielleicht künftig für einen immer größeren Personenkreis dass die gemeinsame Mensch-Tier-Grabstätte sein. Das ist durchaus denkbar. Und Sie haben ja auch eben betont, dass auf den Friedhöfen dort, wie in Hamburg oder auch in Wien auf dem Zentralfriedhof, ausgewählte Bereiche bereitgestellt werden, sodass wir hier auch wieder einen Friedhof im Friedhof sozusagen haben, der dieser besonderen emotionalen Beziehung gerecht wird. Sicherlich auch in den dann vorhandenen Grabstätten und Grabmälern.
Also würden Sie sagen, die Mensch-Tier-Bestattung ist insgesamt schon eine gute Idee?
Ja, auf jeden Fall, weil sie menschlichen Bedürfnissen, weil sie gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht wird. Sonst würde man sie nicht anbieten und nicht gesetzlich regeln. Hamburg ist jetzt das erste Bundesland in Deutschland. Bestattungsrecht ist ja Ländersache. Mhm. Also Hamburg ist das erste Bundesland, das es gesetzlich geregelt hat. Die bisherigen Formen der Mensch-Tier-Bestattung beruhten auf lokalen Erlassen.
Carola Otterstedt von der Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Ihnen ist ja die Beziehung zwischen Mensch und Tier auch ganz besonders wichtig, wenn es darum geht, dass da so ein ausgeglichenes Verhältnis ist, dass wir Akzeptanz haben, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Wie sehen Sie diese Mensch-Tier-Bestattung?
Ich finde das eine ganz spannende Sache, vor allen Dingen, weil ich mich über Jahrzehnte mit dem Thema Trauer beschäftigt habe. Ich finde das ganz spannend, was der Kollege aus Hamburg gerade erzählte. Vielleicht würde ich gerne einige Begriffe noch einordnen. Es geht hier in dieser Entwicklung der Beziehung meiner Meinung nach nicht darum, dass die meisten Tierhalter ihr Tier vermenschlichen oder als Partnerersatz sehen. Es ist eher, dass sie Respekt haben vor dem Tier, dem wir heute eine Würde auch zusprechen. Also der Seelenbegriff wird eigentlich nicht diskutiert, sondern eine Würde zusprechen. Und dass das Tier eine Lebensergänzung ist. Es ist also ein, was heute schon häufiger verwandt wurde, ein Familienmitglied, aber nicht im Sinne, dass der Hund plötzlich ein Mensch sei oder so. Das ist insofern ganz wichtig, weil diese Beziehung zum Tier uns eigentlich wirklich nachhaltig nur nutzt, wenn das Tier Tier bleiben darf und wenn wir es nicht irgendwie vermenschlichen. Ich glaube, zum Thema der Bestattung ist es ganz wichtig, dass wir das Bedürfnis haben, mehr und mehr auch wieder Rituale zu entdecken. Das hat ja in unserer eigenen Geschichte einen negativen Anstrich gehabt über lange Zeit durch das Dritte Reich. Aber inzwischen, auch weil viele Menschen nicht mehr so viel das Leben in Religionsgemeinschaften im Alltag einbinden, entsteht doch das Bedürfnis der Struktur im Alltag und der Sinngebung. Und Rituale helfen uns da enorm. Das ist über alle Kulturen hinweg eigentlich eine gleiche Struktur. Und gerade in Zeiten, wo wir eine hohe Emotionalität haben, wie nach dem Verlust eines Beziehungspartners im Leben, wie zum Beispiel einem Tier, helfen Rituale. Und da ist eine Bestattung etwas ganz Wunderbares, ein Zeichen geben, jetzt ist ein nächster Abschnitt vollbracht. Mhm. Und das ist tatsächlich auch wichtig für die Trauerverarbeitung.
Norbert Fischer als Sozial- und Kulturhistoriker, den Aspekt Ritual auch in der Vollendung quasi der gemeinsamen Beziehung durch die Bestattung. Würden Sie auch sagen, ein wichtiger Schlusspunkt dann auch in dieser Beziehung?
Auf jeden Fall. Abschiedskultur hat sich ja in den letzten Jahrzehnten generell individualisiert. Wir haben ganz unterschiedliche Varianten gefunden, die weit über die klassischen Familiengräber hinausgehen. Und wir haben auch ganz neue Rituale gefunden, die die neuen sozialen Gemeinschaften widerspiegeln. Also die klassischen Institutionen der Abschiedskultur wie die Familie oder die Kirchengemeinde haben an Bedeutung verloren. Und da passt dann natürlich die Mensch-Tier-Bestattung auch hinein. Mhm.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns geholfen haben, auch diesen Aspekt noch in der Sendung zu beleuchten. Norbert Fischer, Professor an der Universität in Hamburg, Sozial- und Kulturhistoriker. Ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und wie gesagt, danke für die Inhalte, die Sie hier reingebracht haben.
Gern geschehen. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, wir haben auch schon gesprochen darüber, inwiefern sich die Tiere auch die Beziehung zum Tier verändert, weil es eben auch durchaus Nutztiere im Alltag sein können. Der Hund als Wächter, als Begleiter eben auch, wenn wir ja möglicherweise ein Handicap haben, wo er uns unterstützen kann. Wir haben in der Leitung eine Hörerin, die hat die 00800 446 44 64 gewählt und war schon eine ganze Weile geduldig oder ein muss ich gerade mal gucken. Chris Kaplan, schönen guten Tag nach Rostock.
Schönen guten Tag.
Sie haben einen Hund.
Blinden Hund.
Genau. Der was für Sie ist?
Ein Teammitglied. Also ich bin in einer Familiensituation. Ich habe einen Ehemann, ich habe einen Hund. Aber ich würde nicht sagen, dass der Hund, wie Ihre eine Gesprächspartnerin sagte, ein Menschersatz ist es für mich überhaupt nicht so. Also mein Hund schläft nicht im Bett, mein Hund sitzt nicht am Tisch und bettelt. Das mag ich alles überhaupt nicht. Mein Hund ist ein Hund, der weiß sozusagen, wo er hingehört, was seine Aufgaben sind, was seine Privilegien sind, sage ich mal so. Und die Aufgabe von dem Hund ist, mich sicher im öffentlichen Raum zu führen. Da hat er auf jeden Fall die Hosen an, wenn ich es so salopp formulieren darf. Aber ich muss immer dafür sorgen, dass wir beide am Ende sicher sind. Also das heißt, wenn wir über eine Straße gehen, erkennt der Hund nicht die Farbe von einer Ampel oder dann muss ich schon einschätzen, wann ich über die Straße gehen will. Aber der Hund führt mich zum anderen Bordstein auf kürzestem Weg. Da ist er dann wieder gefragt, zum Beispiel.
Das heißt, da sind ganz klar abgesteckte Funktionen. Wie Sie sagen, er ist ein Teammitglied. Und wie sieht es ansonsten aus, wenn Sie zu Hause sind? Was ist ihm erlaubt? Wo würden Sie sagen, gibt es auch da eine Grenze?
Natürlich gibt es Grenzen. Also, und die sind von Person zu Person verschieden. Und mein Hund weiß ganz genau, was er mit wem darf. Also mein Mann ist eher der Spielpartner. Da freut die sich ohne Ende. Da schleppt die ihren Knochen hin, da wuselt die um den Mann rum. Die beiden haben auch ein ganz spezielles Spiel miteinander, obwohl mein Mann eher eigentlich gar kein Hundemensch war. Aber als wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, na gut, dann nehme ich eben das ganze Paket. Und zu dem Paket gehört der Hund, nicht nur die Frau. Mhm. Und er mit diesem Hund, also er ist in die Beziehung gekommen, da hatte ich meinen zweiten Führhund. Die beiden hatten nicht so eine enge Beziehung, die war dann eher zwischen dem Hund und mir. Aber jetzt der dritte Hund, den ich habe, alles Führhunde. Da ist die Sache ganz anders. Wie gesagt, die beiden haben ihr privates Spiel. Das kann ich gar nicht mit dem Hund spielen. Das machen die beide miteinander. Ich habe andere Spiele mit dem Hund. Also ich habe dann eher die dynamischen Bewegspiele, holen und bringen und sowas alles. Also auch schon der Funktion ein bisschen zuträglich, trotzdem Spiel und sehr fröhlich. Oder wir sitzen auf der Erde und schubsen uns gegenseitig. Das findet die auch ganz toll.
Und hier fiel ja auch schon mal das Stichwort Vermenschlichung. Ja. Was fällt Ihnen dazu ein?
Naja, wie gesagt, der Hund hat keinen Platz im Bett, der Hund hat keinen Platz am Tisch. Natürlich darf ich sie mit in alle möglichen Gebäude nehmen, wo andere Hunde keinen Zutritt haben. Und dann muss ich schon darauf achten, dass sie ein gutes Benehmen hat. Ich kann sie mit in Arztpraxen nehmen, da sitzt sie, liegt sie unterm Stuhl und benimmt sich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird sie schon dahin gelegt, wo sie hin soll. Oder wir gehen ins Restaurant, da sitzt mein Hund nicht am Tisch und sabbert. Das mag ich selber überhaupt nicht. Und ich toleriere auch, wenn andere Leute das nicht mögen. Oder mein Hund muss schon nicht unbedingt zu jedem hinlaufen, der ihn nicht mag. Also es gibt Leute, die haben Angst vor Hunden und das muss ich berücksichtigen. Es ist ein Hund, der liegt auf der Erde. Die liegt gerade hier vor meinen Füßen. Auf dem Hundebett. Da gehört sie hin. Sie gehört auch auf keine Couch. In Hotelzimmern zum Beispiel auch da nicht. Ich befriedige ihre Grundbedürfnisse natürlich nach Nähe, nach Führung, nach Futter, nach Spiel, nach Liebe, alles kein Problem. Aber eben jeder hat sein Territorium.
Chris Kaplan, Danke Ihnen nach Rostock, dass Sie uns geschildert haben, wie Ihre Beziehung zu Ihrem Tier aussieht. Eine vertrauensvolle Teambeziehung, wo Bedürfnisse durchaus eine Rolle spielen, aber man eben auch nicht zu weit geht. Das haben Sie uns geschildert. Dankeschön dafür. Julia Blüher, Sie sind Tierpsychologin und beraten ja auch ganz viele Menschen in der Beziehung miteinander, wenn es dann nicht so gut läuft. Wo würden Sie sagen, wo sind Grenzen, die auch dem Tier noch gerecht werden? Also wo wird manchmal doch auch ein bisschen übertrieben?
Also man muss erstmal unterscheiden, für das Tier ist es letztendlich, wenn seine Bedürfnisse erfüllt werden, ganz gleich, aus welchem Grund es dem Besitzer gehört. Das Wichtige ist halt, dass die Bedürfnisse erfüllt werden und der Mensch sich darum kümmert. Vermenschlichung selber findet ja oft darin statt, dass man seine eigenen Gefühle in Tiere überträgt, eben als Ersatz für Kinder, Partner, Sportgerät. Und diese Gefühle doch tierisch zu sehen, also dass wir uns ein bisschen mehr auf die Sicht der Tiere einstellen, was uns ja nicht immer so gut gelingt, dadurch, dass wir die ganzen Fähigkeiten nicht so besitzen, hören, riechen, sehen, das findet bei uns ja in anderen Dimensionen statt, ist es natürlich auch schwer, dem Menschen begreiflich zu machen, dass das Tier eben vielleicht gerade nicht sich so verhält, wie wir es erwarten.
Oder wie wir ein klassisches Beispiel, wo es Missverständnisse gibt?
Der macht das, weil er mich ärgern will. Oder die Katze pinkelt in die Wohnung, weil sie mich damit ärgern will. Oder der Hund hat einen Schuh kaputt gemacht. Das hat er gemacht, weil er alleine war und mich damit ärgern will. Er ist beleidigt.
Was steckt wirklich dahinter?
Das sind verschiedene Ursachen, die muss man dann im Einzelfall einfach auch wieder beleuchten. Das kann man so konkret gar nicht sagen.
Also ist das Vermenschlichen nicht nur darin, wird es nicht nur darin ausgedrückt, dass man zum Beispiel einem Tier Kleidung anzieht, die eigentlich nicht wirklich zu einem Tier gehören, oder dass man es mit ins Bett holt und ein eigenes Kopfkissen neben sich legt, sondern ist es eher in dem Umgang, in der Verhaltensanalyse, dass wir sagen, der denkt wie ein Mensch und es ist natürlich nicht so?
Ja, das ist für mich so der größere Aspekt. Ob ein Hund jetzt vom goldenen Teller am Esstisch ist oder im Bett liegt, das ist für mich noch nicht mal so wichtig, solange Mensch und Tier damit klarkommen. Ich habe im Laufe der Jahre viele Beziehungen gesehen zwischen Mensch und Tier, die ich mir selbst bis dahin gar nicht so vorstellen konnte. Wichtig ist halt, dass man damit klarkommt. Wenn der Hund auf dem Sofa sitzt und dann eben sagt, du kommst hier nicht mehr drauf, dann habe ich ja ein Problem. Solange das alles friedlich miteinander abläuft und beide damit gut leben können, ja, schadet das dem Tier nicht. Grenzwertig finde ich es schon, Tiere anzuziehen. Es gibt sicherlich Tierarten, wo man im Winter vor Kälte oder auch im Sommer vor Sonne schützen muss. Aber grundsätzlich sollten wir doch immer überlegen, was ist das für ein Tier und was sind die Bedürfnisse und die Gefühle dieses Tieres.
Beste Freunde, Menschen und ihre Tiere, das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen möchten, das ist die 00800 4464 4464. Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, das ist Martina Monti, die uns aus der Schweiz angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Ihr Beitrag, was möchten Sie sagen zum Thema?
Ja, genau. Mir geht es sehr darum, also eigentlich knüpfe ich sehr an das an, was die Dame vor mir gesagt hat. Die Bedürfnisse des Tieres sind sehr, sehr wichtig und es ist ja teilweise im Alltag ein Thema. Ich habe selber einen Hund aus dem Tierschutz, eine Kommunikation zu lernen mit dem Tier, also dass das Tier auch seine Bedürfnisse klar sagen kann. Und da kommt es eben sehr häufig tatsächlich zu Missverständnissen. Eben der Hund macht das, weil er mich ärgern will oder so. Und da müssen wir Menschen, glaube ich, noch sehr, sehr viel dazulernen. Jetzt nicht nur beim Hund, also es gibt ja auch noch andere Tiere, die Bedürfnisse haben. Das ist mal ein Punkt. Und dann gibt es aber noch einen ganz anderen Punkt, den ich sehr für wichtig halte, sind das die Tierschutzgesetze. Da sind wir ein bisschen im anderen Bereich vielleicht. Aber es ist hier in der Schweiz zum Beispiel so, dass wir ein sehr, sehr fortschrittliches Tierschutzgesetz haben, das sogar die Würde des Tieres festschreibt.
Frau Monti, ich muss ganz kurz einhaken, weil ich weiß nicht, ob Sie den Hörer immer am Mund halten, aber ab und an wird es sehr, sehr dumpf. Vielleicht, dass Sie den
besser? Hören. Ein bisschen besser?
Ja, ich denke, es wird gehen.
Ich höre okay, gut.
Also, das Stichwort ist, ja genau, das Tierschutzgesetz. Wir haben in der Schweiz ein sehr fortschrittliches Tierschutzgesetz, das sogar die Würde des Tieres festgeschrieben hat, was recht progressiv ist, glaube ich. Die Umsetzung ist das Problem. Also sehr häufig, wenn es zu tierschutzwidrigem Verhalten geht oder sogar um Tierverstöße gegen das Gesetz, gibt es sehr, sehr selten ein Strafverfahren oder eine Anzeige. Und wenn es zu einem Strafverfahren kommt, werden die Rahmen jeweils nicht ausgenutzt für die Bestrafungen. Und ich finde, das ist ein ganz fatales Signal in Richtung Gesellschaft, wenn wir über den Umgang, mit einem guten Umgang mit den Tieren reden. Und es gab hier auch eine Abstimmung in der Schweiz für einen Tierschutzanwalt, der übergreifend über die Kantone eingerichtet werden sollte. Im Kanton Zürich gab es den schon. Der wurde dann aber abgelehnt und damit der auch in Zürich auch abgeschafft. Und ich finde, so eine Institution ist extrem wichtig. Ich bin jetzt nicht informiert, wie es in Deutschland aussieht, aber meine Frage wäre tatsächlich, was können wir dazu tun? Welche Stellen können auch hier die Veterinärämter unterstützen, dass die Tiere, ich sage es jetzt mal grundsätzlich, zu ihrem Recht kommen?
Das gebe ich mal in die Runde weiter, Frau Monti. Ich weiß nicht, wer mir das beantworten kann. Vielleicht Carola Otterstedt. Ja, dann bitte.
Ja, danke erstmal für diese interessante Fragestellung aus der Schweiz. Also das Schweizer Tierschutzgesetz ist wirklich hervorragend, ein tolles Vorbild für uns auch in Deutschland oder in Österreich. Gleich zum Aspekt Tierschutzanwalt, das war der Antoine Götschel, der hervorragende Arbeit geleistet hat in der Schweiz. Und wie häufig bei Volksbefragungen ist es so, dass es manchmal die Fragestellung war sehr unglücklich gewählt und dadurch gab es Missverständnisse. Manche Menschen wollten gerne diesen Tierschutzanwalt auch in Zukunft weiterhaben und haben dann aber leider das Kreuzchen an der falschen Stelle gemacht, weil das nicht klar rüberkam, was man da eigentlich ankreuzt. Das war sehr tragisch, weil es eigentlich einen Vorbildcharakter für uns alle hatte im deutschsprachigen Raum, dass der Antoine Götschel so gut arbeitete und auch an Gerichten sehr gefragt war. Tierschutzanwalt, vielleicht nur ganz kurz, der Rechtsanwalt Antoine Götschel hat sozusagen die Rechte der Tiere vor Gericht vertreten. Also wenn eine Kuh irgendwo nicht richtig gehalten wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und zu Schaden kam, war er sozusagen der Anwalt der Kuh. So wie bei Familienrecht vielleicht es einen Verteidiger gibt für die Kinder, die in dem Prozess auch irgendwo sind. Das macht wirklich richtig Sinn. Die Tierrechtlerin Frau Peters hier, die Wissenschaftlerin in Deutschland, diskutiert das auch gerade. Wir haben nur hier die Rechtsgrundlage, soweit ich orientiert bin, im Moment noch nicht so, dass wir solche Tierschutzanwälte wirklich einsetzen können.
Das Alternative sind Tierschutzverbände, die sicherlich ja auch in die Bresche springen.
Nee, wäre für mich nicht die Alternative. Das ist ein ergänzendes Moment, aber wenn ich ein Pflichtanwalt für eine Tierpersönlichkeit vor Gericht in einem Prozess habe, ist das was vollkommen anderes, als wenn ein Interessensverband klagt. Das sind ganz unterschiedliche Ebenen. Also da kommt es darauf an, dass wir in unserer Gesellschaft schauen, welche Rolle hat das Tier eigentlich? Gibt es das Tier oder gibt es die Tiere? Also wir Menschen sind ja auch ein Säugetier und es gibt Menschen und andere nichtmenschliche Tiere. Dieses Bewusstsein muss bei uns noch stärker in der Gesellschaft ankommen, um dann auch solche Instrumente zu schaffen. Das würde auch meiner Meinung nach bei vielen Rechtsstreitigkeiten den Prozess enorm erleichtern, weil da Klärung ist.
Das haben wir noch nicht. Wohin könnte man sich denn jetzt wenden, wenn man sagt, also da geschieht tatsächlich ein Unrecht, ein Tier wird nicht gut beraten in dem Fall?
Das ist gut geregelt bei uns in Deutschland. Der erste Weg wäre dann tatsächlich, sich fachkundig zu machen. Also, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur eine emotionale Einschätzung, sondern ich hole mir einen Fachmann an die Seite, der beurteilen kann, ist das wirklich eine artgemäße Haltung oder ein tiergerechter Einsatz. Und wenn das klar ist und man das dokumentieren kann, geht man zum Amtstierarzt in der Region. Der Amtstierarzt hat tatsächlich die Aufgabe, für das Recht der Tiere in der Praxis zu sorgen. Und die arbeiten enorm stark bei uns in Deutschland, haben leider auch viel zu tun. Aber das ist die erste Anlaufstelle dann. Also entweder Tierschutzverein, Amtstierarzt. Vielleicht noch dazu, die Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Das sagte Frau Monti gerade, wir müssen die Sprache unserer Tiere lernen. Und damit meine ich nicht nur die Sprache des Hundes, aber auch die Sprache des Meerschweinchens. Die Meerschweinchen, hoffentlich in Gruppen gehalten im Kinderzimmer, ich möchte gern, dass die Kinder lernen, was sagt mir das Meerschweinchen gerade? Gerade die sehr spannend im Sozialverhalten, äußern die sehr viel lautliche Interaktion. Wir haben von der Stiftung Bündnis Mensch und Tier tatsächlich uns am Schweizer Tierschutzrecht mal orientiert und diskutiert in einer interdisziplinären wissenschaftlichen Gruppe, wie artgemäß Meerschweinchen gehalten werden und ob es möglich ist, die auch im tiergestützten Bereich einzusetzen, weil wir wollten kritisch schauen, belästigen wir die Tiere?
Carola Otterstedt, ich muss an dieser Stelle eine kleine Zäsur machen, weil wir auf die Nachrichten zugehen. Wir diskutieren gleich weiter über beste Freunde Menschen und ihre Tiere nach den Nachrichten.
Ich gehe jeden Tag mit dir im Wald spazieren. Ich weiß vorher genau, es wird wieder passieren. Du wirst wieder die Leute anspringen, wirst mich wieder um den Verstand bringen. Denn du machst nicht, was ich von dir will. Und ich habe langsam das Gefühl, dass es dich nicht interessiert, wer dich an der Leine führt. Du bist ein Hund. Du machst nicht das, was ich dir sag. Und obwohl ich dich eigentlich mag, geht das so zwischen uns nicht weiter. Denn ich brauch dich doch als Wegbegleiter. Aber du bist wie besessen, alles willst du fressen. Denn das ist dein Drang und das treibt dich an. Schlafen, fressen den lieben Tag lang. Du, du bist ein Hund. Oft schon hast du mir in die Bude geschissen und so viele Lieblingskissen zerbissen. Doch sowas wie ein schlechtes Gewissen, das kennst du nicht, das lässt du vermissen. Du lebst nur für den Moment, hast denselben im Moment verpennt. Bist kein Fisch im Aquarium und ich führ dich an der Nase rum.
Ja, gar nicht so einfach manchmal, ne, mit der Hundeerziehung, mit der Tiererziehung, beste Freunde, Menschen und ihre Tiere, darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Und dann drückt sich ja auch ein wenig aus, dass wir durchaus auch etwas möchten von dem Tier. Ich brauche dich doch, haben wir da in einer Zeile gerade gehört. Wir haben auch eingangs in der Umfrage gehört, das Tier ist ein Familienmitglied, aber tatsächlich gibt es vermutlich ja auch doch Unterschiede, die Mensch-Tier-Beziehung. Wir sind vielleicht auch mehr wert als das Tier, Zumindest drückt sich das immer mal wieder in der Tierbeziehung auch aus, wenn man das so beobachtet. Katrin Feldbrügge vom Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Was würden Sie sagen? Spielt da auch manchmal ein bisschen Machtgefühl mit?
Also ein Machtgefühl über ein Tier auszuüben, das führt sicherlich in aller Regel nicht zu guten Resultaten. Genauso wenig wie Eltern ihren Kindern gegenüber Machtgefühle ausüben. Ich denke, zu Erziehung und auch zu gutem Zusammenleben benötigt man immer grundlegende Prinzipien wie Konsequenz und aber auch eine liebevolle Hand und natürlich auch eine Struktur, wie man es angehen möchte und was man eigentlich möchte eben von dem Tier.
Aber ist das nicht eine Form von sich drüberstellen?
Ohne Erziehung oder eine gewisse Formung geht es natürlich nicht. Also niemand lebt im luftleeren Raum, wir leben in einer gemeinsamen Gesellschaft. Gerade wenn man natürlich im Stadtleben Tiere halten möchte, dann muss das funktionieren. Und man tut sich überhaupt gar keinen Gefallen, wenn man dem Hund eben nicht Grundkommandos beibringt, sodass eben alle auch sicher leben können.
Der will ja auch geführt werden, gerade der Hund. Ne? Wenn der jetzt machen darf, wie er soll, wie er will, dann kann das oft groß im Chaos ausarten. Der möchte einfach diese Bestimmung auch haben, ne? Dass man ihm sagt, jetzt dieses oder das.
Genau, die Tiere fühlen sich viel wohler, wenn sie eben auch wissen, was man mit ihnen jetzt anfangen möchte, was sie tun sollen. Die lieben es, Kommandos auszuführen, die lassen sich total gerne was beibringen. Es ist eben alles immer eine Sache der positiven Verstärkung. Und wir hatten ja auch schon über das Thema Tiere mit Jobs gesprochen. Auch das kann natürlich für ein Tier auch eine große Bereicherung sein, einfach was zu lernen, was seinen Fähigkeiten und Talenten auch entspricht und wofür es dann eben sehr viel Bestätigung bekommt jeden Tag.
Aber dennoch ist da ja ein kleiner kleiner Unterschied. Also die Frage einerseits, was ist das Bedürfnis des Tieres? Aber die andere Frage natürlich auch, stellen wir das Tier wirklich mit uns auf eine Stufe, was wir sicherlich nicht tun. Sehr deutlich wird diese, wenn man es denn nicht Macht nennen will, aber diese Wertigkeit ja auch, wenn es um das Nutztier geht. Und gerade da wird es manchmal zur zweischneidigen Sache, wenn wir einerseits das heißgeliebte Heimtier erhöhen und hätscheln und lieben und andererseits von den Qualen der Massentierhaltung vielleicht nichts wissen wollen. Das haben auch einige Hörer angemerkt. Wieso ist das so?
Soll ich vielleicht ganz kurz mal, wir kommen da noch Ideen. Ich glaube, es ist eine sprachliche Sache, wo wir gerade drüber sprechen.
Mhm, natürlich,
klar. Die Kollegen haben es im Moment sehr gut dargestellt. Es braucht Strukturen, es braucht eine gute Kommunikation. Mit Macht kommen wir keinen Schritt weiter da.
Aber die Wertigkeit, also letztendlich zu sagen, stellen wir uns über dieses Wesen, also ist der Mensch mehr wert als das Tier?
Nein. Ich glaube, die Frage der Wertigkeit wird vielleicht manchmal von außen gestellt. Aber in einer intakten Beziehung, auch artübergreifenden intakten Beziehung, wird nicht über Wert eigentlich nachgedacht, sondern da ist die Beziehung. Und das macht, glaube ich, der Unterschied. Nehme ich das Tier als Objekt oder nehme ich es als Subjekt wahr? Ist es ein Du im bubischen Sinne oder was mache ich eigentlich? Was für eine Beziehung ist da? Also die Beziehung wird bewertet, aber das Tier, das wäre das Große. Also das glaube ich nicht in einer
intakten Beziehung. Aber Massentierhaltung existiert.
Gut, ich dachte, wir sprechen jetzt gerade über Heimtiere.
Und da die Beziehung ist, zum Tier.
Genau, Massentierhaltung, da würde ich ja sagen, da ist das Tier das ein Objekt. Und das ist ja das Verheerende, dass wir uns so weit entfremdet haben, dass wir da keine Beziehung mehr leben. Oder was Sie eben sagten, zu Recht, dass es eben sogenannte Qualzuchten gibt, also Tiere so gezüchtet werden, dass sie eigentlich gar nicht mehr ihrer Art entsprechend gut leben können, wie Nackthunde oder sehr stark reduzierte Hundenasen und so weiter und so fort. Da ist das Tier kein Beziehungspartner in erster Linie, sondern ein Statussymbol vielleicht. Und insofern müssen wir da klar trennen, um was für eine Beziehung es geht. Und die Beziehung bewerten, aber nicht das Tier.
Der Mensch und das Tier, beste Freunde, das Thema in der Lebenszeit 00800 446 44464, die Telefonnummer, die viele Hörerinnen und Hörer gewählt haben heute. Und Alfred Schmitz ist ins Studio gekommen, um uns einige Stimmen mal zu präsentieren.
Ja, ich möchte gerade an das anknüpfen, was da gerade gesagt wurde. Da kommt nämlich von Susanne Rother aus Frankfurt eben auch diese Kritik, diese Anmerkung. Wie werden eigentlich Tierfreunde mit diesem Widerspruch fertig, dass sie einerseits eine persönliche Beziehung zu einem Tier aufbauen, als denkendes, fühlendes Wesen, als soziales Gegenüber, schreibt sie hier, aber eben dann doch Nutznießer einer Tierhaltung sind, die Tiere unter teils katastrophalen Bedingungen nur zum Zweck ihrer Tötung und Verwendung aufzieht, haben wir gerade angesprochen. Das ist ein Punkt, der zieht sich durch viele Hörerzuschriften. Dann ist ein anderer, das möchte ich auch ganz gerne hier an der Stelle noch sagen, Herr Henker aus Bad Kissingen, 57 Jahre alt, der gibt eben der Frau Dr. Otterstedt recht und auch der Frau Blüher, das hat die eben auch gesagt, dass man wirklich zu Tieren eine Partnerschaft entwickeln soll. Man muss mehr aufeinander zugehen und vor allen Dingen erkennen und schätzen, was Tiere brauchen, was Tiere möchten. Das Verhalten der Menschen muss sich da auf jeden Fall ändern, also mehr auf die Tiere zugehen. Tiere sind die besseren Menschen, schreibt Uwe aus Dresden. Kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, sehr philosophisch das Ganze. Dann, was auch oft kommt, haben wir eben auch angesprochen, ist Tiere in der Stadt zu halten. Auch da gibt es viele kritische Stimmen, die sagen, Tiere auf dem Land, okay, aber in der Stadt, das macht dann schon Probleme. Kann man das machen? Auch das Haus, die hat natürlich Bedürfnisse. Als Stadtmensch kann man es nicht verantworten, so ein Streichelzoo zu halten, sagt Georges Mijot. Der kommt aus Berlin. Berlin ist natürlich eine Millionenstadt, eine Großstadt. Ich möchte aber auch nicht mit positiven Meldungen vorm Berg halten. Da wird natürlich auch über die Mensch-Tier-Beziehung gesprochen, dass Tiere eine irre tolle Ergänzung sind, dass Tiere tolle Partner sind. Aber das finde ich auch ganz witzig, es wird auch über die Tier-Tier-Beziehung gesprochen. Und Hermann Gärtner hat uns da geschrieben, finde ich ganz besonders lustig: Wir leben mit zwei Fundkatzen zusammen. Und dann haben die noch einen kleinen Hund aus dem Tierheim mit nach Hause gebracht. Und da hat die ältere Katze sofort gezeigt, dass sie das Sagen hat. Also wenn Hund und Katze unter einem Dach wohnen, da kann die Katze sich dann schon ganz gut durchsetzen. Das ist auch eine schöne Geschichte, finde ich. Eine Dame, 86 Jahre alt, möchte anonym bleiben. Sie sagt, sie ist nicht mehr so mobil. Sie hätte vielleicht gern einen Hund, ein Haustier, traut sich das aber nicht zu. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Aber was sie macht, wenn die Nachbarin zum Einkaufen geht, da hat der Hund früher immer wahrscheinlich ziemlich oft gebellt, dann kommt die Nachbarin erstmal bei ihr vorbei, gibt den Hund ab für den Einkauf. Sie passt auf den Hund auf. Also ist auch eine ganz tolle Symbiose in so einem Mehrfamilienhaus möglich. Also interessant. Zuschriften, Kritik, viel Positives natürlich.
Greifen wir mal das ein oder andere auf, vor allen Dingen auch vielleicht diesen Punkt, was ist eigentlich artgerecht, wenn es zum Beispiel um die Tiere in der Stadt geht. Da hat uns auch Judith Latour geschrieben, etwas drastisch formuliert, sagt sie, der echte Tierfreund hält kein Tier, zumindest nicht in einer Wohnung. Selbstverständlich sind Rettungshunde, Blindenhunde und allgemein Therapiehunde und so weiter ausgenommen. Aber oft werden eben Wuffi und Co. absolut nicht artgerecht gehalten, überfüttert und haben zu wenig Bewegung. Julia Plüher als Tierpsychologin, kommen Sie ja auch in die Wohnungen, kommen Sie ja auch in die Heimstätten quasi der Tiere. Was ist da das größte Problem, gerade mit Blick auf artgerechtes Halten?
Ja, ich besuche die Besitzer und die Tiere ja meistens zu Hause und gucke mir natürlich ganz genau das Umfeld an, in dem die Tiere gehalten werden. Und ich muss wirklich sagen, wenn man an dem Begriff artgerecht anfängt, ist das eine große Diskussion, weil wir eigentlich sehr viele Tiere nicht 100% artgerecht halten können. Es geht einfach nicht.
Sollte man
wir können uns nur annähern.
Also der Rat, der echte Tierfreund hält kein Tier?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Man muss sich halt genau überlegen, welches Tier zu einem und seiner Lebenssituation passt und das vielleicht auch eben auf viele Jahre. Unsere Tiere werden zwar nicht so alt wie wir, aber 20 Jahre, das schafft fast eine Katze, 15 Jahre eigentlich fast immer auch ein Hund. Und es gibt natürlich auch andere Tiere wie Schildkröten zum Beispiel, die noch sehr viel älter werden.
Eine Entscheidung ja mehr oder minder für einen großen Teil eines Lebens. Also was sollten wir uns da bewusst machen, wenn wir ein Tier nach Hause holen wollen? Was wäre Ihr Rat?
Wir sollten uns vorher genau überlegen, für welches Tier wir uns warum entscheiden und dass wir da wirklich eine Verantwortung tragen, die auch neben der Lebensart einen finanziellen Aspekt hat. Das Tier kann ja mal krank werden. Kann ich das stemmen? Möchte ich dreimal im Jahr in Urlaub fahren und kann das Tier nicht mitnehmen? Wo bringe ich es unter? Gerade diese Patenschaften, wie es hier eben gesagt wurde, die ältere Dame, die sagt, sie kann selber kein Tier mehr oder überhaupt halten, weil sie schon so alt ist, finde ich eigentlich eine sehr gute Sache, sich auch menschlich wieder nahe zu kommen. Also, dass man untereinander da besser miteinander wird, ne? Dass man auf die Katze des Nachbarn aufpasst, wenn der im Urlaub ist, so Sachen.
Wir haben es mehrfach von den Hörerinnen und Hörern auch angesprochen bekommen. Es geht auch um die Tierhaltung in eben auch möglicherweise begrenztem Raum. Welche Rolle spielen da auch so Rassefragen?
Die spielen natürlich schon auch eine Rolle, denn nicht jedes Tier, gerade bei Hunden, ist auch geeignet, in der Wohnung gehalten zu werden. Bei Katzen, die ja sehr häufig auch Freigänger sind, geht der Trend mittlerweile dahin, dass man sie doch gar nicht so unbeaufsichtigt draußen laufen lässt, sondern dass man Gehege baut, die dann eben einen großen Anspruch an ihre Bedürfnisse erfüllen. Gerade Katzen lieben die dritte Dimension. Das heißt, wenn man in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, kann man durchaus mehrere Katzen halten, indem man einfach den Weg nach oben frei macht, also Regale anbringt, die Möglichkeit, dann nach oben auf Schränke zu springen. Das erweitert das Raumangebot sehr groß und man kann das natürlich dann auch immer an dem Befinden der Tiere abmachen, was ihnen reicht oder nicht.
Andreas Ott ist in der Leitung, ein Hörer, der uns aus der Uckermark angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Sie haben auch Tiere.
Hallo. Genau, ich halte 7 Pelikane und 5 rosa Pelikane und 2 australische Brillenpelikane. Und ja, ich bin eher so ein Verhaltensforscher, könnte man sagen, privat. Also ich habe schon vor vielen Jahren mal die Bekanntschaft mit Pelikanen gemacht in einer zoologischen Einrichtung. Die Tiere sind mir unglaublich ans Herz gewachsen. Und irgendwann entstand der Wunsch, dann auch mal selber diese Riesenschnäbel zu halten, aufs Land zu ziehen. Und ja, das ist dann letztes Jahr geglückt, dass ich dann ein paar Tiere bekommen habe und entsprechend großes Grundstück und Wasserfläche ist vorhanden. Also von daher ein Lebenstraum quasi erfüllt, wenn man so sagen kann.
Der ursprüngliche Lebensraum der Pelikane ein durchaus anderer. Würden Sie sagen, Sie kriegen es trotzdem hin, dass das einigermaßen den Vögeln entspricht?
Einmal frei. Die Tiere sind durchaus auch niedrige Temperaturen gewöhnt. Es gibt zum Beispiel eine Art, den Krauskopfpelikan, der ist auch bei minus 20 Grad ohne Probleme draußen zu halten. Bei mir ist allerdings so, meine Tiere pendeln. Also das heißt, ich habe eine relativ große Garage, also 130 Quadratmeter. Davon habe ich die Hälfte für die Pelikane zur Verfügung gestellt, mit Stroh eingedeckt und Strohballen als Barriere. Die Garage ist beheizbar. Und die stehen dann abends also immer in der Dämmerung vor der Tür und wollen dann rein. Weil sie genau wissen, ist schön warm und alles schick und morgens kommen sie wieder raus. Also sie bewegen sich frei und sind auch im Winter dann draußen, gehen da durch den Schnee, finden es ganz interessant, mal zu testen, wie ist denn, wie fühlt sich denn so Schnee an. Also ich denke, das ist auch für die Entwicklung der Tiere sehr, sehr förderlich, wenn die halt alles mal austesten können, was sie so wollen, ne? Ohne dass man da gleich von Anfang an eine Barriere irgendwie einbaut.
Was geben Ihnen die Tiere?
Liebe. Nein, also unglaublich viel Freude und Liebe. Und ich finde es sehr, sehr interessant, Vögel generell, auch Pelikane, sind unglaublich kluge Tiere. Und es kam ja eben mal die Anmerkung, dass man die Sprache der Tiere sprechen sollte. Es ist so, dass ich die Laute der Pelikane auch recht gut imitieren kann. Und ich meinen Vögeln an den Augen ansehe, wie die drauf sind. Ob die jetzt Angst haben, ob die traurig sind, ob die irgendwie wütend sind. Also man sieht es an der Augenstellung der Tiere, wie deren Gemütszustand gerade ist. Also finde ich super interessant und unglaublich verspielt die Tiere. Also man merkt auch im Laufe der Zeit des Zusammenlebens, dass sie sich an verschiedene Situationen auch gewöhnen. Es ist zum Beispiel so, dass die vorher Angst hatten, wenn ich mit dem Rasentrecker den Rasen gemäht habe. Ja, jetzt bleiben die einfach liegen. Man kann so mit dem Rasentrecker um die Pelikane rumfahren, völlig entspannt, macht denen gar nichts mehr. Also man sieht, die Tiere gewöhnen sich dann halt auch an die Umgebung und müssen halt erstmal alles kennenlernen. Ne?
Danke Ihnen, Andreas Ott, dass Sie uns das geschildert haben und uns erklärt haben, wie Pelikane auch schmusen können. Katrin Feldbrügge möchte ich dazu nehmen vom Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Wenn wir über artgerechte Haltung auch sprechen und die Frage, wie funktioniert ein glückliches Zusammenleben, was wäre Ihre Antwort oder was ist Ihre Antwort?
Also ich finde tatsächlich, der Anrufer hat das gerade sehr schön beschrieben, wie er eben den Bedürfnissen seiner Tiere Rechnung trägt, dass er eben sein Grundstück so umgebaut hat, dass die Tiere sich da wohlfühlen. Ich kann jetzt die Haltung von Pelikan überhaupt nicht beurteilen, aber wenn er meint, die Tiere fühlen sich da wohl, dann würde ich ihm das erstmal glauben, weil ich den Eindruck habe, dass er sehr genau beobachtet und gerade die Feststellung, dass die Stimmung der Tiere an den Augen zum Beispiel abzulesen ist, das finde ich sehr schön. Also ich denke, wir Menschen müssen einfach gut hingucken, weil die Tiere sagen uns das tatsächlich. Also wie Frau Otterstedt auch schon sagte, Kleintiere, Hunde, Katzen, aber im Prinzip jede Maus, jeder Hamster, jeder Vogel hat eine Körpersprache, die man eben verstehen kann. Und wir haben alle einen gesunden Menschenverstand und wir können alle Bücher lesen und im Internet recherchieren. Und wir wissen natürlich, dass der Vogel sich nicht wohlfühlt, wenn er in einer Mini-Voliere untergebracht ist. Oder dass eben Kleintiere in einer Gruppe leben sollten und eben ihren Bedürfnissen einfach nicht gerecht wird, wenn man sie alleine hält, ihr Leben lang. Oder wenn sie zum Beispiel als Spielzeug für Kinder wirklich in Anführungsstrichen missbraucht werden. Kleintiere sind ganz, ganz toll für Kinder, weil man unheimlich viel von ihnen lernen kann über Sozialverhalten, über Kommunikation, auch über Rücksichtnahme und wie man eben auf andere Lebewesen eingehen kann. Aber nicht, indem man sie eben aus dem Käfig hebt, greift und auf dem Schoß festhält und vermeintlich liebevoll streichelt, sondern das eben sehr bewusst aufziehen sollte. Da sind auch die Eltern immer gefragt. Also gerade wenn es um Tiere für Kinder geht, es braucht immer jemanden, der erwachsen ist, der die Situation reflektiert, der sich genau überlegt, was braucht das Tier, was braucht mein Kind, was brauche ich, wie kann ich das lenken, sodass es eben allen gut geht.
Zum Miteinander zwischen Menschen und ihren Tieren gehören natürlich auch die Mitmenschen. Da gab es auch einige Hörerinnen und Hörer, die darauf nochmal hingewiesen haben. Zum Beispiel Guido Hucke, der sagt, leider drücken einige Hundebesitzer ihre Aggressionen gegenüber anderen Menschen dadurch aus, dass sie ihr Tier nicht zurückrufen, geschweige denn festhalten, falls der Hund unbedarfte Spaziergänge anbellt. Der Leinenzwang, der formell in vielen Stadtwäldern, Grünflächen und Naturschutzgebieten besteht, wird ohnehin fast nie eingehalten. Oft wird die Hundesteuer als Argument auch eingesetzt, obwohl Gurtpflicht und Fahrverbot in Fußgängerzonen und Bürgersteigen auch trotz Kfz-Steuer natürlich besteht. Und einen Hinweis hat uns da auch Peter Martin gegeben, der sagt, das Thema bewegt ihn sehr. Er mag Haustiere durchaus, aber er beobachtet eben auch, dass Menschen sich zunehmend von der eigenen Spezies abwenden. Und nur selten erlebt er Menschen so offen, warm und liebevoll wie im Umgang mit ihren Tieren. Sogar Kinder stehen dem gegenüber durchaus zurück. Erst recht andere hilfsbedürftige Menschen. Was passiert da in unserer Gesellschaft? Carola Otterstedt, Ihnen ist das mit einander, Mensch und Tier, ja sehr wichtig. Wo würden Sie sagen, müssen wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft ansetzen, damit wir überhaupt fähig sind, die Beziehung auch gut aufzustellen, auch im Miteinander von uns selbst?
Ja, ich denke, das ist eine ganz spannende Frage und Tiere können uns da tatsächlich helfen. Wir sehen das im großen Bereich der tiergestützten Interventionen oder zum Beispiel auch im Netzwerk Begegnungshöfe, wo es zertifizierte Höfe gibt, die tatsächlich Mensch-Tier-Beziehungen anbieten, wo jeder hinkommen kann, Programme mitmachen kann. Wir lernen im Umgang mit den Tieren durch die Beobachtung deren Sozialverhalten, aber eben auch in der Interkommunikation zwischen Mensch und Tier, wie wichtig es ist, klar zu kommunizieren und achtsam zu sein und sich einzufühlen in die Bedürfnisse der anderen. Deswegen kann Mensch-Tier-Beziehung eine wunderbare Brücke zur Mensch-Mensch-Beziehung sein. Wir werden in unserer Gesellschaft große Herausforderungen haben in den nächsten Jahrzehnten, die durch die Digitalisierung und sozialen Medien so wahnsinnig vorangeschrittene Nicht-Achtsamkeit im Umgang miteinander wieder aufzufangen. Da ist uns ein bisschen, glaube ich, technisch was aus dem Ruder gelaufen. Also der Umgang mit Sprache hat ja einen starken Einfluss inzwischen auch auf unseren Alltag. Dass wir einfach Emotionen posten nur noch in den Alltag hinein, auch wenn wir es sprachlich analog von uns geben. Und da wird eine große Herausforderung auf uns zukommen, damit Gesellschaft wieder achtsamer miteinander umgeht. Und da können die Tiere tatsächlich eine Brücke sein. Und nochmal, wir müssen ein Tier nicht besitzen. Wir haben heutzutage viele Möglichkeiten, wie unter anderem das Netzwerk Begegnungshöfe, mit Tieren in Kontakt zu kommen, ohne sie selbst besitzen zu müssen.
Katrin Feldbrügge, Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Ein Miteinander, ein respektvolles Miteinander bedeutet auch, dass Menschen mit Tier einen respektvollen Umgang mit Menschen ohne Tier pflegen. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist total schade, dass es so viel Rücksichtslosigkeit immer wieder und überall gibt. Ich glaube, es ist fast egal, ob der Hundehalter gegen den Fahrradfahrer pöbelt oder der Autofahrer den Fußgänger anhubt oder die Frau mit dem Kinderwagen. Also leider sind wir da alle gefragt, eben tolerant zu sein. Und natürlich gehört zur Rücksichtnahme auch, wenn ich einen Hund habe, den eben so weit zu erziehen und im Griff zu haben, dass er eben nicht überall hinläuft. Und es ist auch völlig verständlich, dass ein dreijähriges Kind Panik kriegt, wenn ein Hund auf es zugerannt kommt und ihm das Gesicht abschlägt, auch wenn der Hund total freundlich ist. Aber ich möchte gerne nochmal den Punkt bekräftigen, den Frau Otterstedt auch gerade genannt hat, dass Tiere eben wirklich das Talent haben, uns genau diese Gaben ein bisschen wieder auch zu geben. Also man sieht es zum Beispiel bei Schulhunden, wenn ein Hund mit in die Schule gebracht wird, auf einmal sind die Kinder in der Lage, leise zu sein und zuzuhören. Und plötzlich macht es ihnen was aus, wenn die Lehrerin sagt, oh guck mal, der Hund kriegt aber Angst, wenn wir hier so laut rumtoben. Und ob der Mitschüler vielleicht verstört daneben sitzt, das hat das Kind gar nicht bemerkt. Aber der Hund spricht etwas in uns an, was wir verstehen.
Das heißt, wir müssen die Tiere verstehen, aber die Tiere verstehen oftmals auch mehr, als wir denken. Julia Plühr, was wäre Ihr Wunsch im Verhältnis Mensch-Tier? Wie können wir am besten zusammenkommen?
Tiere sind immer ehrlich und direkt und ich glaube, das ist das auch, was uns so an Tieren anzieht oder ja, wo wir uns hingezogen fühlen, warum Tiere immer wieder in unser Leben finden. Und wir müssen einfach wieder ein bisschen in dieser lauten Welt das Leise finden, auch in uns selber. Und dann sind wir offen dafür, auch wieder auf andere hören zu können. Tiere vermitteln uns das ganz unmissverständlich. Und sie lieben uns auch uneingeschränkt. Das ist, glaube ich, das Schöne. Egal, ob man fröhlich ist oder traurig, sie stehen immer zu uns.
Und das ist der Grund, warum viele sagen, ihr Tier ist ihr bester Freund. Darum ging es heute hier in der Lebenszeit. Menschen und ihre Tiere. Mit dabei waren Carola Otterstedt, Leiterin der Stiftung Bündnis Mensch und Tier, Katrin Feldbrügge, Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft und Julia Plühr, Tierpsychologin. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.